Bruder Uwe Bausch wird jetzt sein Zeugnis geben. Wir haben uns kennengelernt hier in Bad Hainach. Und was sich sonst in seinem Leben alles getan hat, das wird er uns jetzt mit des Herrn Hilfe berichten.
Ja, liebe Versammelten, was ich alles in meinem Leben getan hat, das kann ich euch jetzt leider nicht alles erzählen, weil da würde die halbe Stunde nicht ausreichen. Aber ich freue mich, dass ich jetzt hier sein kann und das jetzt auch erst zum zweiten Mal mache. Beim allerersten Mal hatte ich nur 10 Minuten Zeit. Es wird ein bisschen länger werden. Ich habe es schon mal aufgeschrieben, alles für mich so. Ne? Also bestimmt, wenn ich es mal so überschlage von den Seiten her, wären es bestimmt vielleicht 2 Bücher geworden. Ich fasse es mal zusammen und möchte dem Ganzen ein Zitat voranstellen von einem Physiker, das kennt vielleicht der eine oder andere von Ihnen, das heißt Werner Heisenberg. Da gibt es auch in Karlsruhe eine Schule davon, der hat mal gesagt, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaften, der macht dich zum Atheisten. Aber auf dem Grunde des Bechers, dort wartet Gott. Jetzt bin ich kein Naturwissenschaftler, sondern wir müssen jetzt das Wort Naturwissenschaft einfach mal durch Materialismus ersetzen. Also der Becher des Materialismus, und der ist auch relativ groß, ja, und ich habe lange gebraucht, bis ich bis zum Grunde vorgedrungen bin. Ich bin 49 Jahre alt und bin jetzt 1,5 Jahre im Glauben. Ich bin aufgewachsen in einem ganz normalen, wie ich mal sage, gutbürgerlichen Elternhaus. Es war kein gläubiges Elternhaus. Ich habe zwar als kleines Kind zum lieben Gott gebetet und war an Weihnachten und Ostern auch in der Kirche mit meiner Mutter und das war's. Das letzte Mal von Gott habe ich sozusagen gehört bei meiner Konfirmation. Aber auf der Konfirmationsfeier war dann schon andere Sachen wichtiger, nämlich die vielen Kuverts, die man da bekommen hat, ja, mit dem Geld drin. Das war wichtiger, wie die Botschaft. Also da habe ich die Botschaft, die ich dort bekommen habe, die ist nicht hängen geblieben. Ich habe also gar nicht gewusst eigentlich, um was es geht und habe mich dann nach der Konfirmation sozusagen in das Leben gestürzt. Und das Wichtigste in meinem Leben war von Anfang an im Grunde das Geld. Ich wollte also erfolgreich sein. Mein Ziel war, dieses System, das mich umgibt, das ich als Jugendlicher, ja, als 17-, 18-, 19-Jähriger, wie ich mal sagen, wenn man so Sturm- und Drangzeit hat oder so rebellische Zeit hat, dann habe ich das System um mich herum schon als etwas feindlich irgendwie empfunden. Ich weiß nicht warum, ich konnte es nicht einordnen. Ich habe es als feindlich empfunden. Das war so in den Anfang der, Ende 70er, Anfang der 80er Jahre. Ja. Ich bin dann in einen Beruf gegangen, nach dem Abitur, wo ich gemacht habe, habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Nochmal weiterlernen wollte ich erstmal nicht, studieren später. Da habe ich gedacht, gut, ich mache eine Lehre. Ausschlaggebender Auswahlpunkt der Lehre war das Geld. Ich habe geguckt, wo bekomme ich also am meisten Ausbildungsvergütung. Da hatte ich 2 Sachen zur Auswahl, Banken und Versicherungen. Ja, die haben am meisten Ausbildungsgehalt bezahlt und dann habe ich gedacht, ja gut, Banken habe ich gekannt, ein Konto hatte ich schon, ne, das ist mir ziemlich langweilig vorgekommen da in den Schalterräumen, habe ich gedacht, das mache ich lieber nicht, mache lieber mal Versicherungen, da wusste ich gar nichts davon, habe ich gedacht, gut, ich probiere es einfach mal aus, habe ich gemacht und es hat mir auch gelegen, wir haben gleich eine Stelle gekriegt und war dann in einer kleineren Bezirksdirektion in Karlsruhe, wo damals alles noch zentral gemacht wurde. Heute ist alles dezentral mit den großen Zentralen. Damals war alles noch dezentral. Unter anderem war damals auch noch eine Buchhaltungsabteilung mit einer Person. Die bin ich natürlich auch reingegangen und habe dann in der Buchhaltungsabteilung gesehen, was die Mitarbeiter dort, die im Außendienst sind, für Geld verdienen. Und da habe ich gedacht, hier bin ich genau richtig. Weil ich habe dann gedacht, Mensch, das sind ja ganz normale Menschen, ganz normale Leute, sind keine Doktoren oder Professoren, ist nicht gegen ein Studium oder dergleichen, aber ich habe gedacht, Mensch, die sind ganz normale Menschen, so wie ich auch, und verdienen da riesig viel Geld für damalige Verhältnisse. Und so hat sich also praktisch mein Fokus im Grunde ausgerichtet und ich habe gedacht, Mensch, da bin ich genau richtig und das mache ich jetzt und das habe ich auch getan. Ja, ich habe also dann in dieser Zeit verschiedene Karrierestufen durchlaufen, habe mich ganz früh selbstständig gemacht, weil ich nicht in die Sozialkassen einzahlen wollte. Ich habe damals schon gesagt, das mache ich nicht, ne, weil da kommt wahrscheinlich irgendwann gar nichts mehr raus. Ich muss gucken, dass ich selbstständig bin. Und habe ich auch gemacht. Ja, ein gewisses Risiko ist damit immer verbunden, aber ich wollte einfach diesen Staat nicht, ich habe mich da ein bisschen ferngehalten. Und mein großes Ziel war, aus diesem System rauszukommen. Es gab ja genügend Beispiele vom Tellerwäscher zum Millionär, auch in den USA und so weiter, wo ich dann gedacht habe, Mensch, das kannst du auch schaffen. Ich wollte aus diesem System rauskommen. Und zwar auf legale Weise, durch Arbeit, ja, und durch viel Geld verdienen. Deshalb war in meinem Kopf drin. Und es war so verfestigt in mir, dass im Laufe der nächsten 10 Jahre, ich will mal sagen, so zwischen 20 und 30, sind sogar ein paar Dinge passiert. Also ich hatte einen schweren Autounfall, den ich vollkommen unbeschadet überstanden habe. Ja. Also das war auch irgendwie ein Wunder. Ja. Aber das hat mir auch nicht irgendwie zu denken gegeben, sondern ich habe immer alles weitergemacht. Ich hatte damals dann auch schon so einen Hörsturz, ne, aufgrund Stress, habe ich auch nicht beachtet. Und ich bin überfallen worden. Also ich habe einen schweren Überfallleben überstanden, Gott sei Dank, muss ich sagen. Also hat mich jemand niedergestochen und es war also kurz davor, dass ich wirklich gestorben wäre. Wenn der Krankenwagen nur 2 Minuten später gekommen wäre, wäre ich weg gewesen. Aber all dieses hat mich, nachdem ich wieder gesund war, habe ich gerade so weitergemacht. Ne? Habe ich gedacht, Mensch, mir geht es ja wieder gut, auf geht's. So, und dann habe ich das Ganze drumherum gar nicht so groß beachtet, sondern war nur darauf fixiert, auf das Geld. So wie der Bruder Kaufmann das gestern auch gesagt hat, ja, mit dem System, was wir haben, was uns da umgibt, ne, das hat mich vollkommen gefangen. Ja. Und darauf habe ich alles ausgerichtet, aber immer auf legale Weise. Und bin dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, irgendwie kommst du jetzt nicht mehr weiter. Das heißt, ich habe es also gemerkt, irgendwie schaffe ich es nicht, dass ich da aus diesem System rauskomme. Da haben natürlich viele, viele Dinge mitgespielt. Ja. Also ich habe mehrere Unternehmen gehabt, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, bestimmt 10, 15 Sachen, kann ich es nicht alle aufzählen. Also das kann ich sich vorstellen, ich habe alles probiert, auf legale Weise hier das große Geld zu machen und dann mit dem Hintergrund im Grunde zu sagen, so, jetzt bin ich draußen aus dem System, jetzt können die, der Staat, Gesetze machen, wie sie wollen, interessiert mir alles nicht mehr, ich bin draußen. Funktioniert nicht. So, und dann habe ich langsam gemerkt, ich komme nicht mehr weiter. Ich komme nicht mehr weiter. Im Gegenteil, es ging dann auch bergab. Ich habe eine Ehe verloren dann in der Zeit auch. Das heißt, es lief also alles bis knapp über 40 Jahre wunderbar schön nach oben. Ja, und dann hat man einen Punkt erreicht und dann ging es im Grunde bergab. Stück für Stück Salamitaktik. Ja. Dann ist mir aufgefallen, um mich herum, was ich sonst nie beachtet habe, sind viele Dinge passiert in der Gesellschaft, die auch heute noch präsent sind. Ja, wir haben es auch jetzt eben in dem Vortrag wieder gehört. Die Liebe wird vielen erkalten, ja, Lug und Trug überall und gerade auch in der Finanzbranche. Ich habe dann entdeckt, dass viele Produkte, die ich verkauft und angeboten habe, guten Gewissens, muss ich dazu sagen, für meine Kunden schlechte Produkte waren. Das wusste ich aber nicht, weil ich habe es einfach so vermittelt bekommen. Ich habe dann aufgehört, das zu machen. Dadurch hatte ich einen extremen Einkommensverlust, weil das ja die Produkte waren, wo man viel Geld verdient hat. Ja. Die habe ich eingestellt, aus ethischen Gründen auch. Und ich bin dann immer in eine größere Krise reingekommen. Dann kam die Finanzkrise 2008 und diese Finanzkrise hat letztendlich dazu geführt, dass ich mir auch mal wirklich andere Gedanken noch gemacht habe. Ich war wie viele Menschen um mich herum, und ist mir auch aufgefallen, es hat ein extremer Werteverfall in der Gesellschaft eingesetzt. Das hat mich wahnsinnig gestört. Ja? Also jeder lügt ja jeden an, jeder guckt nur noch auf sich. Die Ehe als solche, meine eigene, ist ja gut gegangen, ja? Ist auch nicht mehr, wird nicht mehr wertgeschätzt. Alle diese Dinge, die ich schon als Kind mitbekommen habe, als Werte, die sind immer in der Gesellschaft immer mehr verschwunden. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, der Staat, der macht da einfach immer mit. Ja? Und habe ihn eigentlich immer so als meinen Feind im Grunde angesehen. Und dann kam die große Finanzkrise 2008 und da wurde das Geschäft natürlich noch schlechter. Und es wurden in meinem Umfeld viele Menschen krank. Der Druck auf die einzelnen Menschen wurde immer größer. Ich war das gewohnt seit 21, dass ich immer Druck hatte. Im Außendienst, wisst ihr, da habe ich immer Druck. Ne? Die müssen immer produzieren. Viele Menschen, die im normalen Bürojob waren, hatten diesen Druck nicht gekannt. Die sind in ihr Geschäft gegangen, haben ihr Geld verdient. Aber auch plötzlich hatten die auch Druck. Und plötzlich haben viele ihren Job verloren, sind viele krank geworden, aus meinem Kundenkreis. Zig Menschen habe ich da kennengelernt, aus meinem guten Freundeskreis. Ich habe aus meiner Grundschulklasse, das Leben genommen, aus meinem Kundenkreis, 2 das Leben genommen. Teils auch aus finanziellen Gründen und. Dann gibt es noch viele andere Beispiele. Und dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier an diesem ganzen System nicht. Irgendwo, aber ich konnte es nicht greifen, was es ist. Und dann habe ich eins gemacht. Ich habe dieses Hamsterrad, in dem wir ja alle irgendwo drin sind, aber ich meine, mein eigenes Hamsterrad, das habe ich einfach angehalten. Ich habe es angehalten und habe versucht, jetzt hier zu ergründen, woran das liegt. Und ich komme aus der Finanzbranche. Ich kann Ihnen sagen, ich habe 26 Jahre, ich habe Leute ausgebildet auch, ich habe viele Schulungen mitgemacht. Ich habe nicht gewusst, wie das Geldsystem bei uns wirklich funktioniert. Und der Herr Kaufmann hat es gestern wunderbar auch noch einmal erklärt. Ich will aber darauf trotzdem noch einmal eingehen, weil es der Schlüssel ist, ja, zu dem Zustand, in der sich die Gesellschaft heute befindet. Ich habe dann herausgefunden in diesem Geldsystem, wie das Geldsystem wirklich funktioniert. Ich dachte immer, ja, hier ist der Staat, unten sind die Bürger, wir müssen arbeiten, ja, zahlen unsere Steuern. Und weiter hat man eigentlich nicht mehr gedacht. Ja. Jetzt habe ich aber herausgefunden, auch bedingt dadurch, dass ich auch einige Immobilien und so weiter hatte und da Hypothekenkredite aufgenommen habe, habe ich eigentlich mal gefragt, wo kommt denn eigentlich das Geld her? Und das konnte mir eigentlich keiner beantworten. Ich selber konnte es auch nicht beantworten. Ja, das ist eigentlich eine ganz komische Frage, ne, von jemandem, der jetzt so ewig in dieser Branche ist. Aber Sie werden es feststellen, fragen Sie mal die Leute, 99% wissen es nicht. Das ist ähnlich wie mit dem Strom, ne, der kommt aus der Steckdose, aber wo kommt das Geld her? Keiner weiß es. Dann habe ich jetzt nachgeforscht, wo das Geld herkommt, und ich will es Ihnen ganz kurz erklären, ganz kurz anskizzieren, damit Sie dann auch nachvollziehen können, was mich da für einen Hammerschlag dann getroffen hat. Weil wenn heute jemand eine Hypothek zum Beispiel aufnimmt, wenn jemand eine Wohnung kauft, dann geht er auf die Bank und sagt, ich möchte gerne 100.000 Euro für diese Wohnung haben. Die Bank prüft die Bonität und sagt, gut, lieber Kunde, du kriegst die 100.000 Euro. Bucht dem Kunden die 100.000 Euro aufs Konto. Wo kommen diese 100.000 jetzt her? Die Bank hat es in diesem Moment erschaffen, aus dem Nichts. Geld wird aus dem Nichts erschaffen. Das heißt, ich tippt einfach hier 100.000 ein und in dem Moment sind die 100.000 da. Dafür gebe ich die Wohnung als Pfand an die Bank. Kann ich heute die Wohnung nicht mehr bezahlen, dann wird die Bank meine Wohnung zwangsversteigern. Die Bank hat aber keine Leistung dafür erbracht. Außer eine Beratung, ne, und eine Verwaltung. Aber die Bank hat mir keine 100.000 Euro von ihrem Geld gegeben, sondern sie hat es einfach nur eingetippt. Und dafür hat sie dann meine Wohnung bekommen, ja, und ich bin dann bankrott gegangen, als Beispiel. Und dieses Vorgehen, das findet statt bei jedem einzelnen Kredit, ob Sie jetzt einen Kredit nehmen, ob Sie ein Auto kaufen für 5.000 oder ob Sie eine Wohnung kaufen für 100.000 oder ob der Staat letztendlich für 500 Millionen irgendwo irgendwelche Hilfen hinschickt. Alles Geld, was in unserem System unterwegs ist, was Sie einstecken haben und ich, alles Geld ist durch Kredit entstanden und das wusste ich vorher nicht. Das heißt, auf jedem Geld liegt ein Zins dann drauf und dieser Zins muss erarbeitet werden. Und dieser Zins wird auch nicht mit erschaffen, ja? Weil die 100.000 für die Wohnung, da werden 100.000 erschaffen, aber nicht die 150, die Sie insgesamt zurückzahlen müssen. Die 50 werden nicht erschaffen. Wo kommen die jetzt her? Die müssen es anderen wegnehmen. Und dann habe ich festgestellt, das Ganze ist so aufgebaut im Grunde, ne, dass wir hier oben einen Staat haben, der auch Geld aufnimmt. Das war mir dann gar nicht klar. Bei der Finanzkrise habe ich mich dann gefragt, das muss ich noch zwischen einschieben, warum? Wir leben alle in Deutschland, ja, und viele sind da, die vielleicht auch noch in den 30er Jahren geboren wurden oder in den 40er Jahren nach dem Krieg. Und sie haben, ich bezeichne das mal, meine Eltern sind auch in dieser Generation, als die goldene Generation, weil sie haben praktisch einen dauerhaften Aufstieg erlebt, wirtschaftlich gesehen. Und wenn ein Land 60 Jahre lang einen dauerhaften Aufstieg macht, ein fleißiges Volk, ja, arbeitet und hat immer ein Plus, dann müsste doch irgendwo jetzt, wenn man mal so ein Fazit sieht, ein großes Plus dastehen eigentlich. Was steht aber da? 2,3 Billionen Schulden. Das stimmt auch was nicht. Und das kommt im Grunde daher, weil der Staat zum Beispiel auch das Geld nicht herstellt, ne, in Anführungsstrichen. Das Geld kommt nicht vom Staat, sondern der Staat leiht sich auch irgendwo. Es gibt also etwas, was über dem Staat steht. Und deshalb wusste ich die ganzen Jahre nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und nicht nur über unserem Staat, sondern über allen Staaten. Ja? Und das hat mich dann getroffen. Dann habe ich gesehen, ich wusste nicht, ich nenne es mal etwas. Ne? Es ist etwas, was über den Staaten steht. Und die Staaten sind dadurch letztendlich in der Schraubzwinge, ne, dieses Etwas. Ja? Und müssen Zinsen bezahlen und müssen Gelder abdrücken und legen natürlich diese Lasten um auf ihre Bevölkerung. Und durch das, dass es ein Zins mit Zins belastet ist, wird es immer mehr. Das ist der sogenannte Zinseszinseffekt. Kennen Sie vielleicht? Der wirkt sich positiv aus, wenn ich heute Geld anlege, ne, wird es immer mehr. Der wirkt aber auf der anderen Seite genauso. Das heißt, wenn ich ein Darlehen habe, ne, wird es auch immer mehr. Das vergessen nur viele. Und Sie werden auch niemals in einer Diskussion, ja, in einer politischen Diskussion das Wort Zins hören. Es heißt immer Eurokrise, Schuldenkrise und dergleichen. Das heißt, über den Zins redet niemand. Wir als Bürger haben das Recht, das haben etliche gemacht, bei der Regierung anzufragen, an wen, wer sind eigentlich unsere Gläubiger? Wer sind die Gläubiger von Deutschland? Sie kriegen keine Antwort, auch als Abgeordneter nicht. Die Antwort wird ausbleiben. x-mal schon probiert worden. Sie können es gerne probieren. Schreiben Sie hin. Sie werden keine Antwort bekommen. Also gibt es etwas, was da drüber steht. So, und das hat mich dann frustriert. Auf einmal sind alle meine Träume geplatzt. Verstehen Sie, weil ich eingesehen habe, dass ich es gar nicht schaffe. Ich kann es gar nicht schaffen. Das, was ich eigentlich immer schaffen wollte. Das geht gar nicht. Rein schon von der Konstruktion her. Ja, und dann fällt man natürlich in ein ganz tiefes Loch rein und wird sehr frustriert dann letztendlich. Und dann macht man sich Gedanken über den Sinn. Wo ist eigentlich der Sinn? Und dann habe ich mir Gedanken gemacht über die Ziele, die ich hatte. Was sind eigentlich Ziele? Wie sieht mein Leben aus? Ich habe Ziele, ne? Ich will eine Ausbildung abschließen, ich möchte ein Auto kaufen, ich möchte ein Haus kaufen, ich möchte Familie haben, ich möchte gesund bleiben und so weiter. Es sind alles Ziele, die man hat im Leben. Aber diese Ziele sind alle innerhalb unserer Lebensspanne. Das heißt, die Ziele verschwinden alle irgendwann wieder. Wenn ich das Ziel erreicht habe, ist es weg. Beispiel, ich möchte mir jetzt ein Auto kaufen, dann kaufe ich mir es, dann habe ich es gekauft, das Ziel ist weg. Ich möchte Familie haben, habe ich, das Ziel ist wieder weg. Und wenn man das durchführt bis zum Ende, dann bleibt nur noch eins übrig. Und das ist der Tod. Der Tod ist dann unser gemeinsames Ziel von allen Menschen. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht der Sinn vom Leben sein. Ja, so einfach habe ich eigentlich gedacht. Es kann ja nicht der Sinn vom Leben sein, dass ich jetzt, jeder hat andere Ziele, jeder arbeitet in dieser Spanne irgendwas, rennt in seinem Hamsterrad rum, eigentlich nur dem Zins nach in dieser Gesellschaft, ihn niederdrückt, ja, und nur um am Ende dann zu sterben. Und dann war ich mir bewusst geworden, der Sinn muss im Grunde hinter dem Tod liegen. Also der kann nicht vorne dran sein. Ja. Und da habe ich dann natürlich nach weiteren Antworten gesucht. Und ich habe auf meiner Suche, die über Monate gewährt ist, ne, ich habe tausende von Internetseiten gelesen, zig Bücher, tausende von Seiten, habe ich auch viele Dinge gefunden und es ist mir aufgefallen, dass viele Menschen aus dem Gläubigen, also für die gläubigen Menschen, sich vor 30, 40, 50 Jahren schon mit diesem Thema beschäftigt haben. Ja, dass also praktisch, ne, hier, dass es hier irgendwo was gibt, ne, wo die Menschen beeinflusst werden. Gerade dieses Geldsystem wurde angeprangert, ne, über Freimaurer wurde da geschrieben und so. Da wusste ich alles überhaupt nicht gewusst, was da mit gemeint ist. Ne, aber es waren dann letztendlich Dinge, wo ich dann rückwirkend feststellen konnte, da waren viele wahre Sachen dabei. Und diese Menschen hatten ihre Berichte, die sie geschrieben haben, immer auch unterlegt mit Bibelzitaten. Ich hatte aber gar keine Ahnung von der Bibel. So bin ich also dann hergegangen und habe einfach mal, wenn da dann stand, ne, Johannes 5 irgendwas, habe ich einfach mal gedacht, das muss ich mal nachlesen. Und so bin ich dann auf die Bibel gekommen. Da bin ich an meinen Schrank gegangen, habe aufgeschlossen und da stand tatsächlich die Bibel drin. Hat ja heute jeder Haushalt eigentlich. Und dann habe ich das nachgelesen. Und dann habe ich festgestellt, das ist alles fundiert, was die da schreiben. Das stimmt ja auch alles. Und das war dann interessant für mich. Und dann habe ich gedacht, gut, das könnte ja jetzt jeder sagen. So eine Bibel, ich weiß ja gar nicht, wer die geschrieben hat. Dann habe ich das nachgeforscht. Dann habe ich angefangen, viele Predigten zu hören über Evolution. Ja, das für mich auch nie ein Thema war. Also für mir war immer klar, wir sind geschaffen worden. Aber warum, war mir nicht klar. Und so habe ich angefangen, Bibel zu lesen. Und bin über dieses Bibelstudium letztendlich darauf gekommen, dass, ja, dass die Bibel die Wahrheit ist. Ich habe die Wahrheit gesucht. Ne? Ich habe keine Ziele mehr gehabt. Ja? Ich habe gewusst, es kann nicht sein, das letzte Ziel der Tod, es kann nicht sein, es muss da irgendwas geben. Und die Bibel hat mir dann wieder aufgezeigt, das Bibellesen, über das ich gekommen bin durch diese Finanzdinge, will ich jetzt mal sagen. Das hat mir geholfen. Auch der Lothar hatte da das ein oder andere Buch da geschrieben, wo ich dann gelesen hatte. Und das hat mir also schon fasziniert. Und dann habe ich so lange nachgeforscht, bis mir klar war, die Bibel hat recht. Und in dem Moment, wo ich wusste, ne, dass die Bibel recht hat, war der Weg auch im Grunde dann klar. Ja, ich habe dann aber versucht, wie komme ich jetzt hin? Ich habe das übrigens alles alleine gemacht, ich war in keiner Gemeinde, ich habe niemanden zu Rate gezogen oder so. Ich saß immer an meinem Schreibtisch jeden Tag, habe anstatt zu arbeiten, haben wir darum gekümmert. Weil ich gedacht habe, das ist jetzt wichtiger. Ich muss den Sinn des Lebens finden, weil sonst kann ich nicht mehr weiterleben. Und das war schon dramatisch, aber ich habe dann irgendwo auch gedacht, es muss ihn ja auch geben. Ja? Und in der Bibel letztendlich habe ich ihn gefunden. Mit auf diesem Weg hat mich auch ein Zitat gebracht, das wollte ich Ihnen jetzt gerne mal vorlesen, auch wenn es jetzt ein Finanzzitat ist, aber vielleicht kennen Sie es nicht, aber es sollte doch vielleicht wichtig sein, von jemand, der diese Zentralbank in Amerika lange Jahre geleitet hat, dieser Alan Greenspan, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, kennt ihn jemand? Um nur Ihnen mal zu zeigen, was da, weil das hat letztendlich, weil auch dieses Zitat, ich habe hunderte von Zitaten gelesen, aber dieses Zitat hat sich auch irgendwo eingebrannt bei mir und das hat mich dann auch auf den richtigen Weg gebracht. Ja, also das ist natürlich ein negatives Zitat, aber mich hat es auf den positiven Weg gebracht. Ich möchte Ihnen vorlesen. Dieser Mann hat diese Zentralbank, die letztendlich die ganze Welt irgendwo im Griff hat, im Zinsgriff, über knapp 20 Jahre geleitet. Und der hat Folgendes gesagt. Wenn eine Nation tief in dem Schuldenmorast versunken ist und keinen Ausweg mehr sieht, wenn sie durch immer größere Ausgaben immer tiefer darin versinkt, und damit nicht mehr aufhören kann. Denk mal an die heutige Situation. Ne? Dann muss die für die Finanzen zuständige Behörde zum einen als allwissend gesehen werden und man glaubt ihr aufgrund einer überzeugenden Führungspersönlichkeit. Da gibt es keinen anderen Weg, um in diesem Stadium der Entwicklung Panik und Krise zu vermeiden. Und jetzt kommt's. Diese Person oder Personengruppe, die in Wirklichkeit den Kreditfluss, also auch das Geld, kontrolliert, ist dann dein Herr und Meister. Der Meister all deines materiellen Besitzes. Der Meister deiner Seele. Das hat also der Präsident der amerikanischen Notenbank, die ja privat ist, gesagt. Das wird natürlich von vielen überlesen. Ich habe es nicht überlesen. Und dann habe ich gewusst, das Ganze, die ganze Welt, das Ganze um mich herum, was da alles zusammengebrochen ist oder zusammenbricht und die ganzen negativen Entwicklungen, das kommt nicht durch irgendwelche Menschen, weil die sich irgendwas ausgedacht haben, sondern da steht was ganz anderes dahinter. Da steht was wirklich Böses dahinter, weil wenn jemand so etwas sagt, verstehen Sie, das sagt er ja nicht aus Spaß an der Freude. Der weiß ganz genau, was er sagt. Das heißt, es besteht also da eine Macht im Hintergrund, die das alles steuert. Das machen nicht Menschen. Weil das ganze Geldsystem ist auch nicht von jetzt auf nachher entstanden, innerhalb von 20 Jahren. Ich habe das alles nachgeforscht. Das sind Jahrhunderte. Das Ganze hat sich über Jahrhunderte hin entwickelt. Und welcher Mensch plant schon über Jahrhunderte? Würde sie über Jahrhunderte irgendwas planen? Selbst jetzt noch in 100 Jahren? Sie sind ja gar nicht mehr da. Also muss das jemand anderes gewesen sein. Da muss eine andere Macht dahinter gestanden sein. Und das war mir schon klar geworden. Und dann habe ich gedacht, wenn es diese böse Macht gibt, und die gibt es ja, dann gibt es auch was Gutes. Auf der anderen Seite muss irgendwo das Gute sein, und das habe ich gesucht. Und mit einem ausschlaggebenden Punkt in all diesen ganzen Überlegungen, ich kann es ja jetzt immer nur skizzieren und anreißen, war dann letztendlich, das ist wieder mein Bücherschrank, da wo ich schon die Bibel gefunden habe, ich gehe an den Bücherschrank hin und hole raus, ich habe gewusst, ich habe noch ein, zwei so evangelische Bücher, wusste ich nicht genau, und lang rein. Das war also kein klassischer Bücherschrank, sondern eher so ein Büroschrank, lang rein und ziehe da hinten raus und habe ein Buch in der Hand. Das ist es. Das heißt, leben oder gelebt werden. Und das hat jemand geschrieben, das ist so hier vorne, der Lothar. Und dieses Buch hat mich dann, nach dem ganzen Vorwissen, was ich mir schon angeeignet hatte, das hat mich getroffen. Das, was er da geschrieben hat, das hat mich getroffen. Ja. Und dann habe ich auf der Rückseite gesehen, Dr. Lothar Gassmann in Pforzheim. Das habe ich erst bemerkt, nachdem ich schon fertig gelesen habe. Dann habe ich gedacht, Pforzheim, ich komme aus Karlsruhe. Dann habe ich angerufen, habe ich im Internet recherchiert und habe geguckt, ob es den Lothar Gassmann überhaupt noch gibt. Wusste ich ja jetzt gar nicht. Und tatsächlich also hat es ihn gegeben. Und ich habe ihm eine Frage gestellt, und zwar, nachdem mir alles klar war, und ich hatte mich dann auch bekehrt selber in meinem Büro ganz allein, ja, dann war für mich klar, jetzt muss ich mir auch eine Gemeinde suchen. Ich kann ja jetzt nicht, eben ist es angeklungen, auch vom Thorsten Brennscheid, als Einzelkind kann ich ja nicht zu Hause bleiben, ne, sondern ich habe gewusst, ich suche mir jetzt eine Gemeinde. Und deswegen habe ich dann auch den Lothar angeschrieben. Mit der Bitte, dass er mir doch bitte, ob er mir einen Tipp geben kann, ob in Karlsruhe was für eine Gemeinde da ist. Ne? Damit ich da auch keinen Fehler mache und jetzt an die richtige gehe. Die Antwort war etwas erschreckend, weil er konnte mir keine empfehlen. Und zumindest nicht konkret, ne? Also eine Gemeinde in Weingarten hat er dann angedeutet. Und dann habe ich aber gelesen auf seiner Internetseite, dass er hier in Bad Teinach, das war letztes Jahr im März, eine Bibelwoche gehalten hat. Gell? Im März war es. Also. Ja. Und da habe ich gedacht, Mensch, Bad Teinach ist ja gar nicht so weit weg, da fahre ich jetzt einfach mal hin. Und dann bin ich da hingefahren und so habe ich ihn kennengelernt. Ja? Und so hat mich dann praktisch Gott geführt, ne? Muss man sagen, dass ich dann hier auch gelandet bin. Und dann hat er angedeutet, dass sie momentan in der Überlegung sind, ob sie nicht doch eine eigene Gemeinde gründen, ja, weil er momentan damals auch, glaube ich, nur einen Hauskreis oder sowas hatte. Und dann habe ich so bei mir gedacht, als ich wieder heimgefahren bin, da warte ich jetzt mal, wenn die was gründen, dann gehe ich dorthin, bevor ich jetzt irgendwo hinrenne und dann nicht weiß, was ich machen soll. Und so war es dann auch. Ja. Das heißt, ich bin dann in gar keine andere Gemeinde gegangen. Ich war einmal noch bei den Adventisten in Karlsruhe, das haben wir angeguckt. Das war übrigens auch noch ein Schock für mich, dass ich dann festgestellt habe, ne, dass es so viele verschiedene Richtungen gibt. Das wusste ich alles gar nicht. Ich habe gedacht, es ist ja einfach, jetzt muss ich mir ja nur jemanden suchen, eine Gemeinde, wo die Bibel als Grundlage hat. Da habe ich gedacht, das ist ja einfach jetzt. Ne? Sie lachen natürlich, ne, weil es nicht einfach ist, ne? Aber das wusste ich ja alles gar nicht. So, und letztendlich bin ich dann also hier gelandet und dann noch kurze Zeit später war es dann so, ne, dass dann von ihm auch die Info kam, jetzt haben wir einen Raum gefunden, ein Gebäude gefunden und dann war klar, ne, dass ich da mich auch mit anschließe, ne, an die Bibelgemeinde in Pforzheim. Ja. Und er hat mir dann auch relativ zeitnah hier das Glaubensbekenntnis der Bibelgemeinde gegeben und ich war natürlich dann in der Zwischenzeit, habe ich jetzt festgestellt, dass ich noch mit ein paar Leuten schon ins Gespräch kommen. Ich weiß eigentlich über die Bibel schon teilweise mehr wie andere. Ne? Weil ich ja immer nur in der Bibel gelesen habe. Ja? Für mich war das klar, dass die Wahrheit in der Bibel steht. Und wenn die Wahrheit in der Bibel steht, dann lese ich dort nach und nicht irgendwo anders. Ne? Das war für mich halt klar. Ne? Nicht, dass ich jetzt besonders schlau bin deswegen oder so, aber das war einfach die Empfindung. Ja? Und dass es dann natürlich auch ganz andere Wege gibt, habe ich inzwischen auch festgestellt. Und ja, jetzt bin ja auch so weit, dass ich mich auch gerne da weiterhin in Zukunft auch engagieren will. Ne? Und wir haben schon zusammen einen Büchertisch gemacht, einmal im Monat, ne? Dass wir so ein bisschen evangelisieren. Und das macht auch Freude. Ja? Und ja, es war natürlich jetzt ein ungewöhnlicher Weg, ja, muss ich sagen, ja? Weil mein ganzes Umfeld, ne? niemand, nicht mal einer, ja? War in irgendeiner Gemeinde, ja? Ist in einer Gemeinde aktiv oder irgendwas, hat irgendwas mit Gott zu tun, sage ich jetzt mal. Gar niemand, verstehen Sie? Und ich habe auch nicht gewusst, als ich mich da irgendwann mal hinsetzte und dieses Hamsterrad angehalten habe, um das alles zu recherchieren, nachzuvollziehen, was dann nachher rauskommt. Aber auf dem Grunde des Bechers, da ist Gott. Und diesen Grund, den habe ich gefunden. Danke. Amen. Ja. Nur noch kurz beten. Ja. Ja, lieber Heiland, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich aus dieser Welt herausgezogen hast, dass du mich gefunden hast, auch auf ungewöhnliche Weise. Ich danke dir, dass du mir die Weisheit gegeben hast, dass ich die Wahrheit erkennen konnte. Die Erkenntnis zur Wahrheit ist mir gegeben worden von dir. Danke, lieber Heiland, für dieses. Ich danke dir auch für das Erlösungswerk, das du vollbracht hast, dass du deinen Weg gegangen bist, den wir als Nachfolger nun gehen können, dass du konsequent gegangen bist, dass du dich nicht vom Bösen hast versuchen lassen. Du bist den Weg gegangen bis zum Kreuz, ja, bis zum Kreuz von Golgatha. Und das hast du für uns gemacht. Danke, dass ich diese Einsicht gewinnen konnte. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr, dass du auch noch viele Menschen zu dieser Erkenntnis führst, dass du auch alle, die hier jetzt anwesend sind, etwas anrührst, dass du sie motivierst, dass sie weitergeben, deine Botschaft nach draußen. Denn es ist wichtig in dieser kalten Welt, dass wir ein Licht sein können. Danke, dass du mich auch zu der Gemeinde geführt hast. Und ich bitte dich, die Gemeinde hast du gebaut. Baue noch weitere Gemeinden und gib auch den Anwesenden hier Kraft, in ihrer Gemeinde tätig zu sein, neue Gemeinden zu gründen und deine Botschaft allen Menschen zu vermitteln. Danke dir. Amen. Amen. Amen.